Hallo?
Ja,
Ah, jetzt klingt es
jetzt.
erst. Jetzt
Gut.
klappt's. Alles gut. Ich habe jetzt hier den Maximilian Gebur, ist das richtig?
Gebur,
Gebur,
ja,
richtig?
Gebur.
Der ist Hobby. Ne,
Ja,
Amateurfunker.
Funkamateur.
Amateurfunker. Ich habe
Ja.
nämlich im Mailverkehr mit dir, habe ich aus Versehen das Wort, beziehungsweise nicht wissentlich das Wort Hobbyfunker verwendet, habe gleich eine kleine Rüge bekommen, eine nette
Na,
Rüge.
ich habe halt auch mal nachgefragt.
Ja, was macht denn so ein Amateurfunker mit so großen Antennen?
Das ist eigentlich relativ einfach, weil wir suchen, Kontakt zu anderen Funkamateuren zu erreichen. Und es gibt Funkamateure mit einer relativ kleinen Station. Das fängt an mit so einem Handfunksprechgerät, mit einer kleinen Antenne obendrauf oder halt dann in Extremfällen, wo die Person, der Funkamateur, eine relativ große Station hat und auch relativ große Antennen und speziell halt dann auch Richtantennen, damit er halt dann wirklich speziell dann Richtung USA oder halt dann Richtung Afrika funken kann. Und dazu braucht es eine Richtantenne. Und bei mir persönlich ist so, ich bin irgendwo, sage ich mal, ein Mittelding. Meine Antenne besteht aus einem 40 Meter langen Draht und da kann ich eigentlich die Richtung, wo ich hinfunken will, eigentlich nicht so richtig bestimmen. Also ist dann irgendwo mehr Zufall, wenn ich da halt jetzt dann so erreiche.
Wie weit kommt man mit so einer Antenne dann? Also nur mal als Idee.
Also mit meiner Antenne, da komme ich ohne Probleme in Europa rum. Das geht dann bis runter nach Südosten, so in Türkei oder halt dann Israel. Und hier im Norden ist es halt dann Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, das sind so die Sachen. Wenn die Bedingungen etwas besser sind, also die atmosphärischen Bedingungen, dann geht es auch mal nach USA, also Ostküste von USA. Das ist halt so mit dem Draht möglich.
Was spricht man da dann so miteinander?
Also in der Regel sind es Standardverbindungen oder auf im Amateurfunk Deutsch QSO genannt. Man gibt halt einen Empfangsrapport, also über die Qualität und die Signalstärke. Dann eine kurze Vorstellung, wie man heißt und wo man sich gerade befindet. Also hier bei mir wäre es halt an Nürnberg. Und ja, eine Stationsbeschreibung mit einem kurzen Wetterbericht, also ob es bewölkt ist, die Temperatur. Und der letzte Schritt ist eigentlich dann die Verabschiedung. Man wünscht sich halt dann alles Gute, möglichst viele und weite Verbindungen. Und dann hört es eigentlich dann schon wieder auf.
Und kann man den Flugverkehr dann auch abhören oder das ist eine
Nein,
andere
das hat
Frequenz dann oder?
mit Amateurfunk hat das nichts zu tun.
Okay.
Weil wir als Funkamateure oder der Amateurfunk ist ein spezieller Funkdienst, wie es so schön heißt, und wir haben unsere eigenen Frequenzen. Während der Funkdienst oder der Flugfunk auch wieder auf komplett anderen Frequenzen ist. Also mit unseren Funkgeräten können wir den Flugfunk nicht abhören.
Funkst du dann jemanden an oder schickst du quasi deine Funknachricht, was du gerade beschrieben hast, einfach raus in die Welt und man hört dann quasi mit?
Nein, also ich schaue halt über die Frequenz und ob da irgendjemand Interessantes für mich ist, den ich anrufen könnte. Und die Person macht halt einen allgemeinen Anruf. Und genauso mache ich, aber relativ selten auch einen allgemeinen Anruf. Einfach so ins Blaue hinein. Und dann irgendwann antwortet halt irgendjemand.
Das ist wie so ein Überraschungsei, ne?
Richtig,
Ja.
genau.
Und sind dadurch schon Freundschaften dann entstanden oder haltet ihr euch wirklich daran, wie ist die Qualität und so weiter?
Also bei mir ist noch keine Freundschaft zustande gekommen, aber ich habe auch schon mal ein Angebot bekommen von einem Schweden, war das, glaube ich, dass ich ihn da in Schweden besuchen kann. Aber das habe ich dann bis jetzt noch nie wahrgenommen.
Okay.
Aber kommt auch selten vor.
Auf Elchjagd
Ja.
gehen. Ist die Szene irgendwie verteilt auf der Welt? Ist es da irgendwie so, dass man besonders oft Sprüche aus einem bestimmten Land bekommt oder ist das so eine gleichmäßige Verteilung?
Das ist sicherlich ein bisschen unterschiedlich. Wobei ich selber mache sehr viel Telegrafie, also Mausetelegrafie. Und da hört man halt dann sehr viel Russen. Die machen noch sehr viel Telegrafie. Oder halt dann so unten, so im Südosten, die früheren Balkanstaaten. Die machen auch noch relativ viel CW.
Und wo gibt es denn dann die meisten Funker so in Europa dann?
Das ist Deutschland.
In Deutschland, okay.
In Deutschland, ja. Also da gibt es, glaube ich, irgendwie so 60.000 Funkamateure.
Wow.
Davon sind dann ein bisschen über 34, also mehr, ein bisschen mehr als die Hälfte, in unserem Dachverein im Deutschen Amateurradioclub. Und das ist halt im Prinzip fast so wie eine Gewerkschaft. Der DAC vertritt halt unsere Interessen gegenüber dem Gesetzgeber oder halt auch gegenüber der Industrie.
Und was sind dann so eure Interessen dann?
Wir wollen halt möglichst ungestörte Bereiche haben, wo wir funken können. Bei mir speziell ist es halt jetzt seit geraumer Zeit so, dass ich ziemlich große Störungen habe auf den niedrigen Bändern. Das sind niedrige Bänder, heißen 3,5 MHz. Mhm. Da kann ich eigentlich keinen Kontakt mit leisen Stationen aufnehmen, weil die Störungen viel zu groß sind.
Es scheint ja so ein bisschen so für technikaffine Menschen besonders interessant zu sein. Wie bist du denn persönlich dazu gekommen, das zu machen und auch vor allen Dingen so lang dabei zu bleiben?
Für mich ist der Amateurfunk ein sehr interessantes Hobby. Ich bin Technik interessiert und dazu gekommen bin ich eigentlich ja immer so stücklersweise, weil angefangen hat es schon in der Hauptschule, in der 8. und 9. Klasse. Da hat sich da so eine Gruppe gebildet, die so ein bisschen Elektrobasteln gemacht hat. Und dann hat uns das nicht mehr genügt. Wir wollten senden. Bloß senden darf man halt nicht. Wenn man keine Amateurfunklizenz hat, darf man nicht senden. Und da ist damals so der CB-Funk aufgekommen. Ich muss sagen, ich bin jetzt 61 Jahre alt. Und damals ist halt so der CB-Funk aufgekommen. Und dann haben wir gesagt, machen wir CB-Funk. Das war uns dann auch wieder nicht genug. Und da haben wir dann, der Kollege und ich, haben wir dann angefangen zu büffeln. Ein bisschen gelernt, Theorie. Und da haben wir dann unsere Amateurfunklizenz gemacht.
Nochmal ganz kurz, vielleicht ist es an mir vorbeigegangen. Was ist der CB-Funk genau?
Der CB-Funk ist auch ein Funkdienst, aber da braucht man eigentlich keine Prüfung machen. Während beim Amateurfunk, wenn man da eine Amateurfunklizenz will, muss man eine Prüfung machen. Mhm. Und CB-Funk fällt alles weg. Man kauft sich halt ein Funkgerät und eine Antenne und dann kann man loslegen.
Das ist das, was die LKW-Fahrer drin haben zum Beispiel.
Genau. Wie ist denn so die Bandbreite innerhalb dieses Amateurfunkens?
Ja, die Bandbreite ist gewaltig. Das geht ganz einfach an, wo man halt wirklich mit so einem Handfunksprechgerät und der aufgesteckten Antenne loslegt und dann Funkbetrieb macht. Aber das ist halt was für den UKW-Bereich oder halt dann auf Kurzwelle. Die ganzen Geräte sind dann relativ größer. In der Regel haben die Geräte dann auch 100 Watt Ausgangsleistung. Und dann entweder man macht es so relativ einfach wie ich mit einer Drahtantenne oder mit einer Richtantenne. Das wird dann ein bisschen größer, die ganze Geschichte, und auffälliger.
40 Meter Antenne, wie kann man sich das vorstellen? Die geht dann am Haus entlang rauf oder wie?
Nein, also wir haben eine Satellitenantenne und da habe ich dann auch den sogenannten Speisepunkt oben bei der Satellitenantenne. Und die zwei Schenkel von der Drahtantenne, die gehen halt, weil es das Grundstück bei uns halt so hergibt, gehen dann so ein bisschen schräg nach unten, V-förmig. Also ich habe das Ding gerade noch so untergebracht. Aber ansonsten, wenn man eine Richtantenne hat, das Ding ist halt dann oben am Dach montiert, am Dachboden oder im Dachboden. Ja, schaut dann das Rohr raus und ist halt dann die Antenne. Das ist halt wie eine übergroße Fernsehantenne von früher.
Ja. Ich habe ein bisschen geguckt auf der Homepage von dem Dachverband. Ich habe gesehen, es gibt Wettbewerbe, irgendwie sportliche Wettbewerbe.
Das sind wahrscheinlich dann die Fuchsjagden. Ein Fuchs wird da nicht gejagt, sondern es sind im Gelände sind da so mehrere kleine Sender verteilt, so 3-4 Sender. Und die Leute, die da mitmachen, die haben einen Peilempfänger. Und die peilen halt dann irgendwie die Position von dem Sender und laufen dann quer durch die Wildnis und versuchen, den Sender zu empfangen oder zu finden. Und dann gibt es da so eine kleine Zange oder irgend sowas im Gebüsch versteckt. Und dann muss man sagen, das Ding abknipsen, dass man einen Beweis hat, dass man da bei dem Sender war.
Und dann hoffentlich verstecken sie die Zange nicht zu arg. Ja. Weil sonst braucht er ein Metallsuchgerät auch noch. Ne?
Oder läuft man halt dann, das ist dann wirklich die sportliche Komponente, läuft den kompletten Parcours ab, bis man halt dann am Ziel ist. Und da wird halt dann auch die Zeit genommen, wie lange man gebraucht hat. Mhm. Also es ist, einmal muss man wirklich wissen, wie man vernünftig peilt und dann muss man auch noch sportlich fit sein. Also richtig jobben gehört dann zum Tagesprogramm, möchte ich fast sagen, oder zum Wochenprogramm, dass man fit ist.
Was kann der Hobbyfunk zur Gesellschaft beitragen?
Beitragen kann der Amateurfunk auf alle Fälle eine soziale Komponente, beziehungsweise wir sagen, wir sind weltoffen. Also wir suchen Kontakt zu anderen Menschen, auch im Ausland, in anderen Kontinenten. Also wir sind weltoffen. Und natürlich auch die technische Komponente mit der entsprechenden Ausbildung. Also die Ausbildung hört nicht mit der Amateurfunkprüfung auf, sondern geht halt dann auch weiter. Weil wenn man ein bisschen Interesse hat, dann macht man halt noch irgendwie, fängt man an zu basteln, irgendwelche Antennen oder kleine Geräte und tut sich da selber irgendwie weiterbilden. Oder auch in der Gruppe. Weil jetzt aus meiner letzten Wochen Erfahrung, muss ich sagen, da war ich selber so ein bisschen spinnert. Und weil dieses Jahr feiert der DAC sein 70-jähriges Bestehen. Und das sind dann so Sonderrufzeichen unterwegs gewesen. Da konnte man sich halt im Prinzip anmelden. Und da hat man dann mit den Rufzeichen Betrieb gemacht. Also da habe ich dann auch mitgemacht. Und da gibt es Diplome. Einmal so ein Grunddiplom, da muss man 35 Mal diese zwei Sonderstationen gearbeitet haben. Dann Meister, das waren dann 50 und dann noch 70 Stationen. Also das waren von jedem Rufzeichen, die musste man halt 70 Mal arbeiten. Und da habe ich dann halt auch im Internet immer geschaut, wann die Betrieb machen. Und da ist es halt auch mal passiert, dass ich kurz vor dem Frühstück mal losgesprungen bin ans Funkgerät und habe schnell mal die eine Station gearbeitet, Funkgerät wieder ausgeschalten und runter zur Familie oder zur Frau. Und dann ging es weiter mit dem Frühstück.
Hört sich ein bisschen an, als ob man da sehr viel auch Regularien zu befolgen hat. Das ist ja wie ein Protokoll. Man kann nicht einfach irgendwie drauf losfunken. Du hast ja auch gemeint, man braucht eine Lizenz. Das ist ja auch ein bisschen wie bei uns beim Radio. Man kann nicht einfach so in den Äther reinquäken, wie man will, sondern man muss sich da schon...
Es gibt eine Etikette.
Ja. Was muss ich denn machen, um Funker zu werden?
Es gibt von der Regulierungsbehörde gibt es zwei Fragenkataloge. Einmal für die Lizenzklasse E, das ist im Prinzip die niedrigere Klasse. Das sind zwei PDF-Dateien, wo man sich dann die Fragenkataloge runterladen kann aus dem Internet. Und entweder man fängt selber das Büffeln an, aber es gibt auch überall so Ausbildungskurse. Da kann man sich dann bei dem Veranstalter kann man sich melden und da kann man dann im Prinzip mit mehreren Leuten gemeinsam kann man sich auf die Amateurfunkprüfung vorbereiten.
Das heißt, ich brauche dieses Zertifikat und dann kann ich mich innerhalb der Regularien da mit beteiligen an dem Funkverkehr.
Genau. Es gibt halt diese zwei Sachen. Die Regulierungsbehörde ist dafür da, dass sie dir ein Amateurfunkzeugnis ausstellt. Also wenn du die Prüfung bestanden hast, wird dir ein Amateurfunkzeugnis ausgestellt. Du kannst dir in gewissen Grenzen das Rufzeichen aussuchen. Dieses Rufzeichen ist wirklich ein Unikat. Das gibt es nur einmal auf der Welt. Und anhand dieses Rufzeichens bist du im Prinzip erkennbar.
Also das heißt dann Rufzeichen, zum Beispiel Eule 07 oder so?
Ja, das gibt es nicht. Wie das Rufzeichen aufgebaut ist, das ist im Prinzip gesetzlich geregelt. Also hier in Deutschland, die ganzen Rufzeichen fangen mit einem D an. Und dann für die Klasse E kommt dann als zweiter Buchstabe ein O, dann kommt eine Ziffer und dann nochmal drei Buchstaben. Und die Ziffer und die drei Buchstaben kann man sich im Prinzip dann, wenn du eine Lizenzklasse E hast, kannst du halt dann aussuchen, irgendwie anhand deines Vornamens, Vor- und Nachnamen, irgendwie sowas oder der Stadt. Kannst du aussuchen. Und wenn das Rufzeichen noch nicht vergeben ist, dann wird es dir zugeteilt. Ansonsten musst du halt was anderes überlegen.
Hast du im Laufe deiner Amateurfunkkarriere irgendwie mal was ganz Verrücktes aufgenommen? Irgendein Signal, was du nicht verstanden hast oder was irgendwie aus der Reihe gefallen ist?
Aus dem Weltall.
Aus dem Weltall zum Beispiel? Nein, keine Aliens.
Na, also sowas habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Aber ich sage mal...
Geht sehr geregelt zu.
Bitte?
Geht sehr geregelt zu beim Hobbyfunken.
Ja, es gibt so digitale Betriebsarten, sage ich einmal. Und wenn man dann so ein Signal hört, das ist mehr irgendwie so ein Gezirpe und Gezwitscher. Mhm. Irgendwie so der Wechsel von zwei Tönen. Also für jemand, der sich nicht auskennt, für den das neu ist, der fragt sich dann schon, was das ist und runzelt vielleicht die Stirn. Weil es gibt halt wirklich so digitale Betriebsarten, wo man am Rechner den Text eingibt oder der Rechner selber von sich aus irgendwelche Standardtexte ausgibt. Wenn man das dann wirklich so akustisch hört, die ganze Geschichte, dann hört sich das schon komisch an.
Je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto weniger mysteriös wird das Ganze. So ist es bei Technik ja immer. Fälle. Sehr schön. Ja, danke fürs Interview.
Ja, vielen Dank.
Bitteschön.
Ich weiß jetzt auf jeden Fall wesentlich mehr übers Amateurfunken als vor unserem Gespräch und deswegen nochmal danke.
Und wenn jemand wirklich mal irgendwie so ein Funkgerät sehen kann, kann er sich bei mir melden. Da können wir einen Termin ausmachen oder zu einem Kollegen gehen. Ja. Also das ist kein Problem.
Ja, super. Sehr gut. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch und eine schöne Zeit.
Schönen
Abend. Gute, wie sagt man, gute Funkverbindung oder sowas.
Dankeschön.
Bitteschön. Tschüss.
Hallo, Christoph. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
So, also, hier ist nochmal Andreas aus der Zukunft. Ich möchte noch gerne ein paar Informationen nachreichen. Das war unser Interview mit Max Gebur, dem Amateurfunker aus Nürnberg. Wenn ihr euch weiter informieren wollt und vielleicht mit ihm in Kontakt treten wollt, dann macht das am besten auf der Homepage seines Vereins, dem Deutschen Amateurradioclub. Das wäre www.darc.de. Also Deutscher Amateurradioclub, also nochmal www.darc.de, da ist eine Suchleiste, da könnt ihr mal nach den Ortsverbänden in Nürnberg schauen, also entweder Nürnberg Nord oder Nürnberg Süd. Max ist von Nürnberg Süd und da findet ihr dann auch seine Kontaktdaten, wenn ihr Fragen habt. Max hat mir nach dem Interview dann noch eine Mail geschrieben, wo er mir noch einen ganzen Haufen Informationen zum Amateurfunken nachgereicht hat. Ich kann jetzt leider aus Zeitgründen nicht komplett vorlesen, aber er hat zum Beispiel erzählt, dass schon seit den 60ern Hobby-Amateure im Weltraum sind mit ihren Funkgeräten. Also besser gesagt, gibt es wohl mehrere Satelliten, die zur Funkkommunikation für Funkamateure an kommerziellen Satelliten dranhängen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dass sogar auf der ISS, manche Anwesenden auf der ISS sind wohl auch Amateurfunker und laden sogar ab und zu dazu ein, zum Beispiel Schulklassen per Funk Einblick in die SS zu gewähren. Das fand ich sehr interessant. Es gibt noch sehr viel mehr zu diesem Thema zu erfahren. Vielleicht, wenn ihr Blut geleckt habt, dann meldet euch doch einfach mal bei Max.